Das ist schön, dass ihr euch freut auf das, was ich zu sagen habe im Namen unseres Herrn. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Das können Sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wenn Sie nicht auch Redner oder Rednerin waren oder sind, wie gut es ist, wenn alle Plätze belegt sind. Ja, immer schön, wenn man im Saal guckt, wo alles voll ist. Und die Pfarrer, die können einem manchmal leid tun, wenn die erste Bank so leer sind. Hängt allerdings auch mit was zusammen. Nämlich, dass man bei der Kanzel meistens dann so nachgucken muss. Und das ist für Leute manchmal nicht gerade das Geschickteste. Aber heute Mittag können wir uns doch wunderbar so über Gottes Wort unterhalten und betrachten. Ich habe heute keinen Text, den ich als erstes verlese. Ich komme an verschiedene Texte. Es ist mir eine Themenpredigt. Und es geht heute um die Warum-Frage. Wer stellt eigentlich die Frage, warum? Ist es jetzt falsch, wenn ich meine, dass wir sie alle schon mehr als einmal gestellt haben? Ich denke, Sie kennen die Frage auch. Warum, warum? Es gibt eine Menge Ereignisse, und das ist fast jeden Tag der Fall, die uns veranlassen dazu, diese Frage zu stellen, Tragödien aus allerlei Lebensbereichen. Familien, da gibt es manchmal Dinge, wo man fragt, warum, wenn jemand gestorben ist, der noch gar nicht so alt war, oder wenn Streiterei gab, warum gibt es bei uns so viel Streit? Wenn Sie in die Zeitung gucken, Kindesmissbrauch, Tod eines Elternteils kommt manchmal auch und noch kleine Kinder, die dann mit ihrem Vater am Grab stehen. Unglücke im Straßenverkehr. Warum hat es jetzt gerade den getroffen? Warum hat es gerade mich getroffen? Schwere Erkrankungen. Naturkatastrophen, da kommt es ganz häufig vor. Oder Kriege und Unglücke. Und etwas, was gläubige Christen wahrscheinlich manchmal ganz stark anficht und die Warum-Frage stellen lässt, ist, warum lässt Gott den Terroristen zu, dass sie sein Volk, seine Kinder, seine Gemeinde zu zerstören? Je nachdem, was man für Missionsblätter liest, eventuell von Open Doors oder von der Carmen-Mission, kommen dann immer Geschichte, die einem die Frage hochkommen lassen, warum lässt Gott das eigentlich zu? Er hätte doch die Macht, könnte doch dreinschlagen, wäre doch kein Problem für ihn, das Ding abzustellen. Warum macht Gott das nicht? Aus welchen Gründen wird diese Frage gestellt? Einmal kann das ganz persönliche Betroffenheit sein, wenn ein Elternteil noch jung stirbt und der Übriggebliebene mit einigen kleinen Kindern alleine zurückbleibt. Warum, sagt der Vater mit seinen drei Kindern am Grab seiner Frau und der Kindermutter, warum? Warum, sagt eine betagte Mutter, wenn ihr hoffnungsvoller Sohn einen Motorradunfall hat, wo das doch immer gut gegangen ist, all die Jahre, und er ein recht lieber, ordentlicher Kerl war, der für seine Mutter gesorgt hat. Warum muss das sein? Warum spricht man auch manches Mal aus einer Alibi-Funktion heraus? Eine Alibi-Funktion, das können Sie sich vorstellen, ein Mann sitzt abends am Fernseher, hat ein großes Schnitzel vor sich und speist kräftig und isst doch Klöße zu. Und dann sieht er da so Kinder aus dem Horn von Afrika, die ein bisschen abgemagert sind und schlecht angezogen und verdreckt und so weiter. Und dann sagt er, warum lässt Gott das zu? Könnte doch Gott anders machen. Aber er hat überhaupt nicht daran gedacht, dass ihm das ja auch was anging, dass er was ja dann nicht machen könne, dass das gar nicht so sein müsste dort am Horn von Afrika. Warum lässt Gott das zu? hängt manches Mal mit dem eigenwilligen Gottesbild zusammen, das wir Menschen uns von Gott machen. Als die, wisst ihr noch, wann das war, als die große Woge durch den Indischen Ozean, der Tsunami, der gegangen ist? Das sind jetzt 20 Jahre her, ja? 20 Jahre so ungefähr. Da waren die Zeitungen voll. Warum? 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 So Unglück, warum? Und da gibt es Leute, die meinen, Gott müsste eigentlich immer so wie so ein Bodyguard da sein und uns vor allem übel beschützen, behüten, bewahren. Gott ist unser Bodyguard. So wie ein Kofferträger, den man bloß rufen braucht. Komm, tragen wir meinen Koffer die Treppe hoch. Nein, so ist unser Gott nicht. Manches Mal fragt ein selbstgerechter Mensch, warum trifft mich das? Warum muss ich so leiden? Warum diese Strafe von Gott? Womit habe ich das verdient? Selbstgerechtigkeit lässt manchmal so fragen. Aber auch gläubige Christen, selbst Leute aus der Bibel, sind mit solchen Fragen in ihrem Leben umgegangen. Johannes der Täufer hat seine Jünger zu Jesus geschickt und gefragt, wie ist denn das? Müssen wir auf jemand anders warten oder bist du es wirklich? Warum läuft denn das nicht so, wie ich denke? Könnte ich mich mal besuchen in meinem Gefängnis? Kann alles, was dahinter gesteckt habe, lege ich jetzt einfach mal rein in die Sache. Elia, nach dem großen Sieg auf dem Karmel, war der so durch den Wind, dass er einfach davon gelaufen ist und gemeint hat, hat er auch gesagt, Herr, mir langt es jetzt, mir steht es jetzt bis hier, lass mich sterben. Und es ist manchmal die Frage von uns, und es ist wichtig, wie wir diese Frage stellen. Wir sollten sie nicht vorwurfsvoll, nicht anklagend, nicht unzufrieden, sondern bittend und Fragen stellen, dann dürfen wir sie stellen. Ja, dürfen wir wirklich die Warum-Frage stellen? Es gibt Leute, die sagen, das muss man nicht warum fragen. Du musst dann fragen, wozu? Also wenn ich meine Bibel lese, gibt es eine ganze Anzahl Bibelstellen, in denen diese Frage wirklich vorkommt. Jesus hat in der dunkelsten Stunde seines Lebens selber gefragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat eine Stelle aus dem Psalm 22 jetzt gebetet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war die dunkelste Stunde der Weltgeschichte, die dunkelste Stunde im Namen, im Leben von Jesus Christus. Wenn Sie die Psalmen oder das Buch Hiob aufschlagen, finden Sie dort einige Male diese Warum-Frage. Der Hiob hat zum Beispiel gefragt, warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe? Warum machst du mich zum Ziel deiner Angriffe? Dann hat er gesagt, warum bin ich denn nicht gestorben in meinem Mutterleib? Warum bin ich überhaupt auf diese Welt gekommen? Warum verbirgst du dein Angesicht? Hiob 13, Vers 24. Psalm 10. Warum trittst du so ferne, Herr? Wenn ein Beter betet und betet und betet und Hilfe erwartet und es scheint so, als ob Gott gar nicht hören würde. Warum trittst du so ferne, Herr? Warum verstößt du mich? Psalm 42, 43, Vers 2. Warum sollen die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Israel hat manchmal schwer unter durchgemusst und die Frommen haben denn solche Gedanken gehabt und auch mal Gott gesagt, Herr, warum sollen denn die Heiden jetzt auch noch über uns herfallen und auch noch dich lästern? Greif doch bitte ein. Ich denke, es ist wichtig, aus welcher Haltung heraus wir diese Frage stellen, dann dürfen wir sie wohl stellen. Warum wird die Warum-Frage meist nur in dieser negativen Befindlichkeit gestellt? Warum haben Sie noch ganz selten gefragt, warum geht es mir eigentlich so gut? Haben Sie schon mal gefragt, warum wohne ich eigentlich in einer Gegend, in der es alles gibt, nicht nur anzuziehen, sondern auch zu essen? Und haben Sie schon mal Hochwasser erlebt in Waldstädte? Haben Sie schon mal so eine Dürre erlebt, dass nichts mehr gewachsen ist, das raus auf dem Feld? Haben Sie schon mal erlebt? Bitte? Also in Brandenburg und wo das eben ist, in Mecklenburg-Vorpommern, da schaffen sie auch, das sieht man auf den Äckern, wenn sie dann umeinander fahren mit ihrer großen Maschine, mit Mordsgeräte und so weiter. Und doch gibt es solche Situationen, wo also nichts mehr wächst, haben wir noch kaum mal erlebt. Manchmal war es in den letzten Jahren so, dass der Mais nicht mehr so wort ist oder sonst was. Aber das war ja jetzt nicht gerade Katastrophe. Warum haben unsere Kinder eigentlich alle ein Haus? Warum können die alle zwei, dreimal in Urlaub fahren im Jahr? Haben Sie auch schon mal so gefragt? Geld, das fragen wir gar nicht. Da denken wir, was, das gehört sich so. Man gönnt sich ja auch sonst nichts, nicht? Wer stellt schon eine solche Frage? Wir nehmen das, dass es uns so gut geht, ganz selbstverständlich hin und denken, wir haben ja auch geschafft dafür. Wir haben ja auch Vorsorge getrieben, wir haben ja auch Leistung gebracht und fromm sind wir auch noch. Haben Sie mal überlegt, ob wir Deutschen wirklich frömmer sind als die Leute in den Krisenregionen dieser Welt? Wenn Sie das überlegen und ein bisschen die Welt kennen, werden Sie sagen müssen, das sind wir eigentlich auch nicht besser als die Türke in dem Erdbebegebiet und die Syrer, wo es letztes Jahr so gekracht hat und so viel durcheinandergekommen ist. Und noch einmal wird manchmal eine Warum-Frage gestellt, ganz besonderer Art. Das habe ich jedenfalls schon gehört da und dort. Warum hat Gott das eigentlich nicht verhindert, dass Jesus ans Kreuz gehen musste? Er war doch sein Sohn und er hätte doch eingreifen können. Er ist doch allmächtig, hätte doch auch einen anderen Weg für finden können. Es war wahrscheinlich mein erster oder zweiter Jahr ein Liebenzell, das weiß ich nicht mehr. Da haben wir die Frage mal im Jugendbund betrachtet und ich habe gesagt, naja, Gott ist so groß, ich dachte, Gott kann doch das. Gott ist so groß, er kann doch auch einen anderen Weg finden, als dass Jesus ans Kreuz muss. Ja, da war ein Theologiestudent bei uns, der Hans Wolf, der hat dann erzählt oder gesagt, nein, es gab keinen anderen Weg als den, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Und mit der Zeit habe ich das kapiert, aus der Schrift heraus, es gab wirklich für Gott keinen anderen Weg, um die Welt zu erlösen, als dass er seinen Sohn ans Kreuz hat gehen lassen. Es gibt Leute, die sagen, Gott sei ein blutrünstiger Gott. Das könnte man schon im Alten Testament sehen, wird so viel Blut fließen und so fort. Wer das sagt oder auch nur denkt, der weiß nicht, was er sagt und was er denkt. Der vergisst zwei Dinge, die ganz wesentlich sind. Das erste ist, er vergisst, wie heilig Gott ist. Und er vergisst zum anderen, wie sündig wir Sünder sind. Wenn man die beiden Dinge bedenkt, dann weiß man, dass Gott mit uns eigentlich kein Verhältnis haben kann, weil wir meilenweit von ihm entfernt sind und unterschieden sind. Aber er wollte nicht uns und die ganze Schöpfung dem Satan überlassen und dessen Herrschaft. Deshalb hat er seinen Sohn in die Welt gesandt und die Bibel sagt es, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir Menschen haben uns zwar von Gott trennen können, aber kein Mensch findet von sich aus den Weg zurück zu Gott. Denn mit der Trennung von Gott begann ein Tod, der geistliche Tod, ja, begann in dem Sündenfall. Und der geistliche Tod ist so todbringend, dass nach dem, was Paul Humburg war vor 100 Jahren ungefähr, 90 Jahren, der Präses der Barmer Bekenntnissynode, der hat geschrieben, dass der Mensch in seiner Gefallenheit gar nicht auf den guten Gedanken kommen kann, überhaupt gerettet werden zu wollen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat mich das schon gepackt. Was, so soll das sein? Aber stellen Sie sich mal einen toten Mensch vor. Der kann nicht mehr denken. Das ist jetzt nicht ganz 2 Monate, da stand ich am Bett meiner Schwester, wie sie den letzten Atemzug ausgehaucht hat. Und die letzten 10 Tage in ihrem Leben, da hat sie da gelegen, wir haben sie ein paar Mal besucht, Krankenhaus in Tübingen. Da hat man nicht mit der Spätze gehen, da war nichts mehr, also war gar nichts mehr. Die war noch nicht einmal tot. Aber du kannst nicht mehr mit ihr kommunizieren. Und der tote Mensch kann das überhaupt nicht mehr. Und der geistlich tote Mensch kann nicht mehr mit Gott kommunizieren. Gott muss eingreifen. Und das hat er getan in Jesus Christus. Keiner kann sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf der Sünde herausziehen. Keine Religion, keine Ideologie, keine Philosophie kann den Menschen retten. Sie können nicht einmal das Herz des Menschen wirklich verändern. Da ist es gut, dass Gott schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte gesagt hat, ich mach das. Ich mach das. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist die erste Verheißung auf Jesus hin. Und Gott hat aus dieser großen Menschheit, die werden sollte, eine Person herausgerufen, das war der Abraham, hat er 2 Söhne gehabt. Hat er einen bestimmt, das war der Isaac, der hat wieder 2 Söhne gehabt. Schon ehe die Buben geboren waren, hat Gott deutlich gemacht, der Jakob wird der sein, durch den die Erlöserlinie geht. Der hat 12 Söhne gehabt. Von denen 12 hat Gott festgelegt, das kommt aus dem Stamm Juda. Es war der erfolgreichste Stamm in Israel. Und irgendwann hat Gott dem König David gesagt, aus deinem Haus wird der Messias kommen, aus deiner Verwandtschaft. Ich will dir einen ewigen Thron setzen. Und wenn Sie die Bibel lesen, wissen Sie, dass das wirklich so geworden ist. Jesus, der Sohn Davids. Immer wieder haben die Kranke unterwegs geschrien, Jesus, der Sohn Davids, erbarme dich mein. Und wo ist er geboren? In der Stadt Davids, in Bethlehem. So hat Gott es immer enger geführt, bis dann Jesus wirklich da war, der Erlöser. Warum lässt Gott das zu? Gott hat einen Plan gehabt. Er wollte die Welt retten. Und das ging nicht anders, als dass er selbst in seinem Sohn ans Kreuz ging und die Last der Welt und der Schuld auf sich genommen hat und sie davon getragen hat, weil es kein Mensch hätte tun können. Und die Bibel sagt es mal auch im Alten Testament, soweit ich weiß, dass auch kein Engel das tun kann. Engel sind ganz andere Wesen als wir Menschen. Es konnte nur ein Mensch sein und einer, der ohne Schuld war. Und es war Jesus. Darum hat Gott seinen Sohn ans Kreuz geschickt, weil er uns so sehr lieb hat. Du kannst es heute Nachmittag für dich ganz persönlich nehmen. Du bist Gottes Perle. Du bist Gottes Lieblingskind. Du darfst ganz persönlich für dich nehmen. Nun bedenken wir die Frage, warum lässt Gott es uns denn so gut gehen? Ist es wirklich nur Gott oder ist es nicht auch das, das mir schaffet, mir schworbe? Ich bin keiner, aber ich bin jetzt lang genug hier. um auch zu den Frauen gezählt zu werden. Ja. Die Bibel sagt uns, alle guten Gaben und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Jakobus 1, Vers 17. Oder an Gottes Segen ist alles gelegen. Matthias Klautes hat gesagt, es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Gott lässt es uns so gut gehen. Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, sagte, Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Menschen nur so kleine Herzen haben. Gott ist ein reicher Gott und er lässt regnen über Gute und Böse, lässt seine Sonne aufgehen über die Gerechten und die Ungerechten, hat seinen Bogen in die Wolken gesetzt und macht uns jedes Mal neu klar. Und es ist echt ein Jubel, einen Regenbogen zu sehen, dass er uns nicht vergessen hat, sondern dass er ein gnädiger Gott uns allen sein möchte und wir eigentlich seine Güte und Gnade nur annehmen brauchen. Elfriede Mörlin hat gedichtet, es steht in deiner Macht, Gott loszulassen, doch hindern kannst du nicht, dass er dich hält. Es steht in deinem Willen, Gott zu hassen, und dennoch liebt er dich, du Kind der Welt. Du kannst dich gegen Christus frei entscheiden. Auf Golgatha entschied er sich für dich. Du kannst sein Wort und seine Kirche meiden und immer suchen Wort und Kirche dich. Du kannst dir selber deine Wege suchen, doch hindern kannst du nicht, dass er dich führt. Du kannst Gott leugnen, seine Allmacht fluchen, doch hindern kannst du nicht, dass er regiert. Und warum macht es Gott? Paulus gibt eine Antwort in Römer 2, Vers 4 und sagt, sollte dich nicht Gottes Güte zur Buße leiden? Sie haben wahrscheinlich alle, vielleicht alle, die meisten auf jeden Fall, einmal die Erklärung zum ersten Glaubensartikel gelernt. Können Sie sie noch? Manchmal ist es gut, auch mal wieder den Katechismus rauszuholen und das noch einmal nachzulesen, was man so vor 60 Jahren oder wann gelernt hat. Und dieser Glaubensartikel, der erste, die Auslegung, die ist so interessant, weil da Luther alles Mögliche aufgezählt hat, Kleider und Schuhe, Haus und Hof, Ackervieh und alle Kinder und so weiter. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit des, wie geht's weiter? Ohne all mein Verdienst und Würdigkeit ist alles ihm zu danken und zu loben, dafür gehorsam zu sein, schuldig bin. Stimmt so? Ja, okay. Ja? Wir sollten das manchmal mehr bedenken, wenn wir daran denken, wie gut es uns geht. Philipp Friedrich Schiller hat gesungen, ich hätte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durch das Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her, warum geschicht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Wer all die vielen Gaben, die Gott uns gibt, dankend bedenkt, der wird dadurch bewahrt vor Unzufriedenheit und vor saurem Reagieren. Sein Leben wird hell und lebenswert und Danken vertreibt viele Unstimmigkeiten und wirkt eine Freude in unserem Herzen, die uns gut tut, rundum gut. Es gibt einen Liedervers, den ich besonders schätze und liebe, der das so zum Ausdruck bringt. Der Mensch, ein Leib, den deine Hand so wunderbar bereitet. Der Mensch, ein Geist, den sein Verstand dich zu erkennen leitet. Der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis, ist sich ein täglicher Beweis von deiner Güt und Gnade. Wenn Sie es noch nicht erfasst hätten, machen Sie es doch fest, indem Sie Jesus als Ihren Heiland annehmen. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Gedanken. Warum lässt Gott das alles zu? Jetzt kommen wir zu den Fragen, die uns immer wieder bewegen und umtreiben. Warum lässt Gott das alles zu? Warum geht es uns manchmal so schwer? Warum kriegen wir das und jenes einfach nicht unter die Füße? Warum beten wir und kriegen keine Antwort? Es gibt viele Warum-Fragen, auf die weiß ich auch keine Antwort. Wer die Bibel aber gut kennt, der findet in der Bibel eine Fülle von Antworten, die ihm manches Mal in solchen Bedrängnissen eine wirkliche Hilfe sein können. Mit unverstandenen Führungen im eigenen Leben und mit Schwierigkeiten, mit allem, was man nicht verstehen kann, so umzugehen, dass wir gut durch die Zeit und über die Runden kommen. Wir sehen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass Gott uns nie mehr auferlegt, als wir tragen können. Das hat er so gesagt durch den Paulus. 1. Korinther 10, Vers 14 oder 13. Wir sehen, dass Gott uns immer versteht, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Wir sehen, dass Gott uns den besten Weg führt, auch wenn wir es für einen Umweg halten. Ich gebe eine wunderbare Bibelstunde darüber, allein nachzudenken, aber es langt. Wir sehen und erkennen, dass Gott viel weiter blickt in die Zukunft, als wir es können. Und weiß, warum das und jenes in unserem Leben so sein muss. Und es gibt in der Bibel eine ganze Anzahl von Geschichten, an denen können wir sehen, wie Gott die Menschen durch ganz gravierende Schwierigkeiten doch zu einem Punkt gebracht hat, wo sie das selber gemerkt haben, dass sie nicht alleine sind, sondern dass der Herr mit ihnen geht. Die Josefsgeschichte ist vielen Leuten bekannt. Der Josef hat wahrscheinlich 13 Jahre seines Lebens als Sklave zum großen Teil im Gefängnis gesessen. Und dann ist er auf einmal ein großer Mann geworden. Als seine Brüder dann gekommen sind, als diese Hungersnot da war, und er sich später ihnen zu erkennen gegeben hat und der Vater gestorben ist, dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir beim Josef gut Wetter machen. Jetzt ist der Papa nicht mehr da, das wird jetzt schwierig, der kann uns jetzt einen eintrügen. Sind sie zum Josef gekommen, da hatte Josef ihnen was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ihr gedachtet das Böse zu machen, der Herr aber gedachte es gut zu machen. Gott hat schon lang vorausgesehen, warum das so notwendig war. Das war kein leichter Weg, ganz und gar nicht für den Josef. Sie kennen die Davidsgeschichte. Ehe der David zum König geworden ist, war er schon, ich denke, mindestens 15 Jahre gesalbt von Samuel zum König, bis er dann auch König geworden ist. Was hat er in diesen Jahren erlebt? Wenn Sie das alles noch zu erleben hätten, ich würde es Ihnen wirklich nicht wünschen, fliehen zu müssen. Ach, was hat der Mann auf sich nehmen müssen? Alles Mögliche. Sie brauchen nur die Geschichte zu lesen. Interessant, liest sich fast wie ein Roman. Und er hat in dieser Zeit gelernt, seinem Gott so zu vertrauen und mit Gott so zu rechnen, dass er ein großes Volk regieren konnte. Und das ungefähr 40 Jahre lang. Und er hat gewusst, auch wenn ich durchs dunkle Tal gehe, bist du doch bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Etwas weniger bekannt ist die Geschichte von Jakob und was der für Schwierigkeiten erlebt hat in seinem Leben. Wenn man sie liest, die Jakobsgeschichte, der Mann hat sehr, sehr viel Leid und Schwierigkeiten erlebt. Und dann gibt er ein Bekenntnis ab. Der Josef kommt mit seinen beiden Kindern und will sie segnen lassen vom alten Vater, weiß, dass der Vater bald stirbt. Dann macht der Vater seine Segnung so und legt die Hände gekreuzt auf die Knaben. Josef hat gesagt, musst du so machen, neu, so ist es richtig. Und dann sagt er einen interessanten Segnungssatz. Der Herr, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, der mich erlöst hat, der segne die Knaben. Was hat er gesagt? Der Herr ist mein Hirte gewesen, mein Leben lang, war doch so viel Schwierigkeiten. Er ist mein Herr gewesen, mein Leben lang. Und er hat mich erlöst. Der segne die Knaben. Das war sein Zeugnis. Ein großartiges Zeugnis. Und wenn Sie das Ende vom Hiob-Buch lesen, dann wissen Sie, wie der Hiob am Schluss seines Buches mit Gott geredet hat. Ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden, wiewohl ich nur Erde und Asche bin. Das hat Abraham gesagt, aber so ähnlich hat der Hiob auch gesagt. Früher habe ich was gehört von dir, jetzt aber bist du mir ganz persönlich begegnet. Ja, die haben gemerkt, dass all die Schwierigkeiten doch einen Segen für sie hinterlassen haben. Leid kann eine Glaubensprüfung sein. Leid kann im Dienst Gottes stehen, dass sein Name verherrlicht wird durch eine solche Führung. Gibt es im Alten Testament die Geschichte von Daniel und seinen Freunden? Gott hat sie nicht vor dem feurigen Ofen und auch nicht vor der Löwengrube bewahrt, aber als sie herausgekommen sind, haben 120 Provinzen im Großreich der Babylonier und später der Meder und Perser gehört, dass der lebendige Gott, der Gott Daniels ist, der Gott der Juden ist, unser Gott. So ist Gott und lässt auch das Schwere uns zum Guten mitwirken. Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Leiden kann dazu dienen, dass wir andere besser verstehen. In der Trübsal, durch die wir manches Mal gehen, wächst die Frucht der Geduld. Trübsal kann dazu dienen, dass unser Glaube geläutert wird. Trübsal kann dazu dienen, dass die Kraft Gottes offenbar wird. Sie kennen die Geschichte von diesem blinden Mann, wo die Jünger gesagt haben, Meister, wer hat ihn gesündigt, der oder seine Eltern? Was hat Jesus geantwortet? Keiner, weder der noch sie. Wir waren alle Sünder. Aber die Krankheit und das, was da geschehen war, das hängt nicht mit dem, was die Sünder waren, zusammen, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Wenn das dann so ist, dann können wir doch Ja sagen zu Gottes Wegen. Dann können wir doch Ja sagen zu Gottes Wegen. Paulus hat in Römern geschrieben, denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Besten mit. Und ich habe schon manchmal mit Leuten in einer Schwierigkeit zusammengesessen und habe ihnen gesagt, es ist so, wie es da steht. Fragen Sie mich bitte nicht, wie. Das weiß ich nicht. Aber es ist ganz gewiss so, dass Gott aus dieser Schwierigkeit etwas Gutes machen kann. Wird er tun, ganz bestimmt. Unsere Bibel erhält eine Fülle von Verheißungen und Zusagen parat, die uns in diesen dunklen Stunden helfen können. Und dann gibt es eine ganze Anzahl wunderbarer Lieder. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Oder? Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Jetzt sagen sie vielleicht, ja, das ist schön, wenn du so redest. Machst du das selber? Gott hat mir geholfen in meinen Warum-Fragen durch Texte aus dem Johannesevangelium. Da stehen einige interessante Texte drin, zum Beispiel, du kannst das jetzt gar nicht ertragen, was ich dir sage, du wirst es ja nacherfahren. Hatte Petrus hören müssen aus dem Mund des Heilers. Du wirst es ja nacherfahren. Gott muss uns noch nicht antworten. Er ist Gott. Wer sind wir denn, dass wir ihn zwingen wollten dazu oder nötigen wollen? Wer bist du denn, sagte Paulus in Römer 9, dass du mit Gott rechten willst? Sollten wir gar nicht anfangen. Aber es gibt natürlich auch für mich solche Fragen. Und ich habe das am Anfang gesagt, wenn ich die Berichte lese von der Carmel-Mission und von anderen Missionsgesellschaften, was die Christen in der Welt durchmachen und wie die manchmal, oder wenn Sie nur hier die Wand ansehen, mit dem, was die Juden erlebt haben. Da kann einem fast der Glaube schwinden, dass Gott wirklich angreifen kann und helfen kann. Und da bin ich froh, dass in der Bibel, im Johannesevangelium, nee, das steht nicht im Johannesevangelium, steht bei Lukas oder bei Matthäus, dass der Täufer Johannes zu Jesus geschickt hat, die Geschichte habe ich vorher schon erwähnt, und Jesus hat ihn den Jüngern eine Antwort gegeben. Er hat gesagt, dann sagt ihr eurem Meister, Blinden werden sehend, Lahme gehend und so weiter. Und dann hat er noch einen Nachsatz gesagt. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Diesen Satz muss ich oft denken, auch ganz für mich. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Sobald ich in die Nähe komme, mich an Gott zu ärgern, bin ich froh, dass mir der Satz einfällt. Dann sage ich, Herr, das ist deine Sache. Ich kann da nicht viel dazu sagen. Du wirst es richten, wie es recht wird. Ist nicht meine Sache. Du bist der Herr der Welt. Oder wie man betet. Aber das ist mir eine Hilfe. Wirklich. Wir haben jetzt eine solche persönliche Not. Letzten Herbst, noch im Ende Sommer, kriegen wir von unserem Sohn die Mitteilung, unsere älteste Enkeltochter, 25, steht vor dem Abschluss ihrer Masterarbeit, kann die Masterarbeit nicht mehr fertig schreiben. Sie hat MS. Und zwar MS so, dass da hinter dem Auge irgendwas ist und sobald sie eine halbe Stunde etwas macht, kann sie nicht mehr weitermachen, fängt sie an, schwindelig zu werden. Sie kann ihre Masterarbeit nicht schreiben. Sie weiß nicht, wie es weitergehen soll und wir auch nicht. Und wir beten, manchmal sage ich für die Weltmeister und es ändert sich überhaupt nichts. Ich rufe meine Frau an und spreche mit ihr, wie geht's dir? Es hat sich nichts geändert. Ich muss das Gott überlassen. Er weiß warum. Und das ist für so ein Mädchen, wo gerade ihren Master machen will, schwer und keine Zukunft sehen kann. Denn wenn man keinen Master hat und nicht arbeiten kann, wenn man nur eine halbe Stunde etwas lesen kann und dann ist aus, da hast du ja keine Zukunft mit 25. Jetzt wird sie bald 26. Dann müssen wir unsere Warum-Fragen einfach Gott überlassen und wissen, dass er es dennoch gut meint, dass er Gedanken des Friedens mit uns hat und nicht des Leides. Amen.